Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von unserem Wein-Podcast Wissensdurst, denn heute haben wir quasi prominente Gäste. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Simone Merz, Sommelier beim Weingut am Nil, und ihren Ehemann Thomas Merz, auch bekannt als Etzel von den Anonyme Gitarrischte. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, bei dir, Simone, ist ja klar, dass du zum Thema Wein einiges beitragen kannst als Sommelier, bei Thomas bzw. Etzel aber auch, denn wir haben das Thema mitgebracht, Schorle und aber auch Stillwein, Weinkultur, Weinexpertentum in der Pfalz. Und diese beiden Punkte müssen sich ja auch nicht widersprechen, können sie aber. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie das bei euch auch vielleicht in der Beziehung eine Rolle spielt. Ich würde mal vermuten, dass die meisten Pfälzerinnen und Pfälzer beides sind. Also einerseits irgendwie Experten, aber andererseits auch Schorle-Fans. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr da Präferenzen? Simone, was trinkst du lieber? Stillwein, Schorle, wenn Stillwein, welchen?
Tatsächlich, wenn ich es prozentual ausdrucken sollte, dann sind es 70-30. Also 70% Stillwein und 30% Schorle. Es ist dann doch am Ende des Tages.
Doch auch
am
Schorle.
Ende der Nacht.
Also man darf quasi auch als Sommelier Schorle trinken sozusagen.
Da hast du absolut recht. Ich gehe sogar so weit, dass es Sinn macht, in der Pfalz, aber auch in Rheinhessen oder in anderen Weinanbaugebieten, zuerst den Literwein zu probieren. Und wenn der gut ist und sich sogar zur Scholle eignet, dann habe ich Lust, weiter zu probieren. Das ist schon ein Grad besser, definitiv, der Literwein eines Weingutes.
So als Visitenkarte habe ich auch schon öfter gehört, den Begriff von einem Weingut.
Bin ich bei dir, ja.
Und du hast jetzt gerade gesagt, sogar als Schorle. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, Schorlewein zu machen. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, weil du hast ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst als Weingut dich entschließen, zum einen zu sagen, okay, der Literwein, dafür kaufe ich den Most zu. Oder ich nehme meine eigenen Weingutstrauben, die genauso gut einen Gutswein darstellen könnten, und sage für meine Gäste, für meine Kunden, für meine Weinliebhaber auch hier nur das Beste.
Ja, das verstehe ich. Thomas, wie ist es denn bei dir? Was magst du lieber? Ich würde vermuten, Schorle, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich da recht habe.
Ja, es ist genau konträr zu Simone. Ich habe also tatsächlich 70-30 mit Schorle. Wobei an der Stelle ich das auch nochmal unterstreichen kann, was Simone auch gesagt hat. Der Literwein ist schon auch ein prägnantes Produkt für, ich will mal sagen, auch für Art, wie man sich als Weingut aufstellt. Und das signalisiert auch schon was nach außen. Ne? Und wir haben auch als Schorlewein Literweine aus der Pfalz und auch aus Rheinhessen, die auch ein bisschen so schon mal eine Komplexität da mitbringen. Ja? Das muss nichts Einfaches sein. Da kann auch schon ein bisschen vom Säurespiel her interessante Nuance drin sein. Und von daher, die Gelegenheit macht dann der Schorle Trinker. Ja.
Sehr gut. Und zu welchen Gelegenheiten ist es dann lieber der Stillwein?
Zum guten Essen, ja. Zum etwas, was auch ein bisschen kommuniziert dazu. Und des Öfteren natürlich, wenn man Frau heimkommt und sagt, probieren wir das und sagen wir was dazu. Ne? Das macht eigentlich bei uns daheim die Gelegenheit, ja.
Passiert das oft? Also bringst du öfter Wein mit und ihr probiert dann zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal wieder das Budget überschritten für die monatlichen Ausgaben für Wein. Und das sollte dann auch schon mal auf dem Tisch stehen. Das sollte dann nicht nur bei mir im Keller verschwinden, sondern das darf natürlich Etzel dann auch mal mitprobieren. Und das soll er auch mal mitprobieren, weil er muss ja wissen, welche Werte sich inzwischen in unserem Weinkeller und in unserem Weinkühlschrank
Das verstehe ich.
Ja.
Also ein Klassiker natürlich auch, wir kriegen Weinpräsente nach dem Konzert. Ne?
Klar.
Meine Frau probiert sie. Manchmal sind sie so leer. Und dann werde ich beim nächsten Auftritt gefragt, ob ich uns dann geschmeckt. Ne? Halt, dann muss ich dann wirklich sagen, frag Simone. Ne? Halt,
ich kann das
sagen. Ne? Also man muss auch beim Probieren, ich will mal sagen, nicht sträflich langsam sein, sondern man muss gucken, dass man das, was reinkommt, dann auch gleich wegprobiert. Ne? Halt,
Ich hatte immer schon mehr Durst als meine Freundin. Das ist mir in die Wiege gelegt. Ich kann nichts dafür.
Das klingt, als hätten sich da auch wirklich zwei gefunden irgendwie. Das wäre nämlich auch meine Frage. Also erstens würde ich gerne wissen, was es mit diesem Weinbudget auf sich hat. Also habt ihr da wirklich einen festen Betrag ausgemacht? Ihr müsst ihn auch nicht nennen, aber habt
den
ihr
den habe ich mir ausgemacht, okay. Ja. Das sind so, sage ich mal, maximal 300 Euro im Monat, was ja viel Geld ist, wenn ich das übers Jahr betrachte. Tatsächlich ist es aber so, dass es so viel großartige Weine deutschlandweit, europaweit, weltweit gibt, dass ich das nicht mehr schaffen werde, die alle zu probieren und dieses Budget auch nicht dafür ausreicht. Aber ich strenge mich sehr an und verzichte dafür gerne auch mal auf andere Artikel wie ein paar neue Schuhe oder eine neue Handtasche.
Das verstehe ich. Ich meine, es ist ja auch ein Hobby irgendwo, ne? Also in deinem Fall Hobby und Beruf, was ja auch schön ist, das zu verbinden. Aber man merkt voll auch die Leidenschaft, die da dahinter steckt. Allein schon, wenn du erzählst, finde ich toll. Wie ist das denn dann bei dir, Etzel? Magst du die Weine dann auch, die Simone bringt? Oder ist es dann eher manchmal auch schon zu, ich sag mal, zu komplex, falls das geht?
Sagen wir, der Blick auf den ganzen Bereich Woi und Woi-Wirtschaft, der weitet sich, glaube ich, an der Stelle im Podcast. Ne, halt, denn wir sind, wie soll man sagen, auf mehrere Ebenen Woi-affin. Wir haben zum Beispiel ein Stück Ländereien in der Familie. Das heißt, wir haben auch Pächter, die Winzer sind, die Traube produzieren, aber auch viel das Maische auf die Flasche ziehen. Das heißt, dadurch haben wir einen Zugang in die Produktion. Auch was durch meine Frau in die Familie ganz nahe gekommen ist diese Art auf Woi-Kultur und Woi-Wirtschaft zu gucken von außen. Das heißt, sich noch einmal für was komplett Neues zu begeistern, was für Pelzerinnen und Pelzer eigentlich normal oder natürlich ist. Ne, halt. Und als Simone angefangen hat, dort davor zu brennen, dann hat man gemerkt, dass so ein ganz anderes Maß an Begeisterung auch dabei war. Und du hast ja dann auch gesagt, es war zunächst mal in Oppenheim, ne, beim DLR, als Kultur-Woi-Botschafterin, war der weit überwiegende Anteil, waren keine Eugeborene, sondern das waren Zugereiste. Und die haben dort in Reuhäse zum Beispiel auch so auf diese Region und auf diese Woi-Kultur und wie man das alles so zelebriert über die Wochenende auch, mit einem ganz anderen Blick drauf geguckt, mit einem ganz anderen Level an Begeisterung, waren die da mit am Ball. Ne? Und das ist durch Simone in die Familie gekommen. Ne? Das, sagen wir, das war ja fine in der Familie, durch die Stückländerei, durch den Kontakt zu den Betrieben. Ich habe auch mit knapp 30 aufgehört zu rauchen, weil ich schmecken wollte. Das war eigentlich der Grund, warum ich aufgehört habe, Zigarette zu rauchen. Aber die Art, sich so zu interessieren, diese Nuance und dieser Geschmack, das beantwortet dann auch gleich die Frage. musst du dann auch komplexe Weine verkosten? Ja, ne? Wobei mich der Satz, wenn ich sage, Apfelsäure, ne, weil das sagt sie, ja, aber da ist was hinter dem Apfel. Ne? Also es ist noch was hinter dem Apfel, da muss ich auch hinschmecken. Der lässt mich manchmal noch wortlos zurück.
Das heißt, da aber, kommst du noch nicht hin hinter dem.
Fördern und fordern, ne? Halt, okay. Ja. Man kann da nur wachsen mit seiner Frau. Ja.
Aber das heißt, es schmeckt dann trotzdem auch. Also du kannst halt vielleicht nicht alle Geschmäcker hinterm Apfel erkennen, aber es macht trotzdem Spaß.
Die Geschmäcker bleiben verschieden, aber es sind zumindest interessant, ne, was man so an Nuance alles noch rausholen kann. Und sagen wir mal, es gibt ja auch natürlich beim Woi auch Trends, ne, die muss man nicht immer mitmachen, aber es sind immer hochinteressante Sachen dabei, ja.
Das stimmt. Ich muss dazu ein paar verschiedene Dinge sagen, zu all dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist, genau, DLR, Kultur- und Weinbotschafterin, das müssen wir vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären. Simone, genau, du hast die Fortbildung zur Kultur- und Weinbotschafterin gemacht, kommst aber gar nicht ursprünglich aus der Pfalz, sondern wo kommst du nochmal genau her?
Also, wenn du mir noch ein bisschen zuhörst, merkst du, dass mein sachsen-anhaltinischer Dialekt sehr allhändig ist.
Okay.
und der auch nicht von mir ablassen will, gleichwohl ich schon seit 1999 hier in der schönen Pfalz lebe, beziehungsweise Worms-Feddersheim ist so grenznah.
Ein nah genug auch. Zählt.
Passt natürlich. Ja, also ich komme aus dem Weinanbaugebiet Saale-Unstrut.
Ah ja, das kenne ich sogar, ja. Mhm.
Und aus der Stadt Halle an der Saale. Tja, und bin in Frankenthal im Elefant, habe ich Etze kennengelernt.
Witzig.
am Tresen, Live-Musik mit diesem riesen Scholle-Glas in der Hand. Ich fand das wunderbar, weil wie gesagt, ich habe auch immer viel Durst und musste nicht ständig neu nachbestellen. Das war eigentlich so der Aspekt, der mir an der Scholle gefallen hat.
Das heißt, in Halle kriegt man kleinere Gläser?
Ja.
Okay.
Also inzwischen sind so viele Sachsen-Anhaltiner versorgt von uns mit Doppelgläsern, dass es bestimmt nicht mehr alle sind.
Aber ein Großteil.
Aber im Moment an für sich kleinere Gläser, ist richtig. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, so eine, ja, man weiß das ja, man erzählt sich das ja öfter, dass außerhalb von der Pfalz das als Blumenvase bezeichnet wird oder benutzt wird. So war es bei mir am Anfang. Gott, auf. Aber Etze hat das mir dann verboten, in Anführungsstrichen natürlich. Hat gesagt, hey, das darfst du nicht tun. Und sehr schnell habe ich dann auch von zwei Doppelscholle und Pfarrerscholle und sowas habe ich dann alles gelernt.
Sehr gut, sehr gut. Okay, aber wie kam es überhaupt dazu, dass du in Frankenthal im Elefant warst? Also
ah ja, das ist eine interessante Geschichte. Und zwar als Kind von vielen Freunden und Verwandten, die die Region von den 5 neuen Bundesländern, so wie es ja auch immer noch genannt wird, verlassen hatten, habe ich mir jedes Jahr eine Woche meines Urlaubes genommen, um meine sogenannten Abtrünnigen zu besuchen. Und das, yeah. Ja, und das ging oben los in Mönchengladbach bis runter in den Schwarzwald. Und unter anderem nach Mannheim, da eine meiner Freundinnen gelandet ist, als Krankenschwester. Und die meinte dann, Simone, du musst mal mit nach Frankenthal kommen. Ich habe da einen kennengelernt, mit dem kann man Gedichte lesen, mit dem kann man im Pfälzer Wald wandern. Also das ist jetzt nichts für dich, aber nur den muss man mal kennengelernt haben. Ich sage, okay, dann machen wir das, dann müssen wir ihn mal kennenlernen. Und das taten wir dann im September 1996. Und da kam er rein mit seinen langen Haaren, wie die wedelten, hatte ein weißes Hemd an und Jeans-Latzhose. Und ich stand ja, wie gesagt, schon bereit am Tresen in Richtung mit Blick an die Tür, ausgerüstet mit dieser Scholle. Ja, und da kam er und der Laden war voll. Und trotzdem, wie im Film,
wirklich?
Wenn man sich so visualisiert,
schön.
Und dann so aufeinander zugeht und alles andere blub, blendet man aus. Das war schon interessant. Ein sehr interessanter Moment.
Das ist eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Wie war das für dich, Etze? Hast du sie auch direkt erkannt an der Schorle?
Das Simone Doma, also du warst vorher schon mal in Frankenthal. Da haben wir uns ganz kurz, ich konnte sie nicht gleich zuordnen. Ne? Aber ihre Freundin Asrita hat dann gesagt, ah ja, das ist die Simone, ne? Die aus Halle. Ne? Und wir hatten in der Familie, familiäre Beziehungen in die DDR. Und ich war mit meinem Vater auch zweimal eingereist in der Ferien, kannte also ein bisschen die Lebensverhältnisse dort. Wir haben dann auch bei unserer Tante wohnen dürfen als Individualreisende mit Zwangsumtausch. Und von daher haben wir uns also lang unterhalten, in der uns viele Scholle haben wir da weggezogen. Und die Wärtin hat schon lang aufgestuhlt gehabt, das war schon noch 2 Uhr morgens. Und dann saß sie noch mit uns am Tisch. Ne,
halt. Zu dritt dann quasi.
Ja. Süß. Und da habe ich schon gedacht, wow. Ne, halt, wer so viel zu erzählen hat, ne, auch von daheim. Also es war immer sehr, ist es immer noch ein sehr interessanter Mensch. Und das war es von Anfang an, ja. Hm.
Richtig schön.
Ja. Gleichwohl ich ihn nicht verstanden habe.
stimmt, die sprachlichen Schwierigkeiten.
Tatsächlich habe ich ihn an dem Abend Live-Musik.
Ja, klar.
Und der Pfälzer Dialekt, der ja ausgeprägt ist, habe ich ihn nicht, also weiß nicht, ich, natürlich habe ich irgendwas verstanden und dass er irgendwie freundlich ist, sah auch so aus und nur also inhaltlich.
Schwierig, okay, aber es spricht ja eigentlich für dich, Etze, dass trotzdem, dass sie, oder vielleicht deswegen, wer weiß, dass sie dich trotzdem so sympathisch fand. Das ist wirklich eine schöne Geschichte.
Und trotz der Warnung, ne? Also so viel zu Schilder, drücken sie nicht den roten Knopf. Ne?
Ja, stimmt. Ja, schön. Ja, Schorle verbindet einfach, da kann man nicht so viel sagen. Ja, und dann bist du dann in der Pfalz gleich geblieben oder hast du dann gesagt, okay, jetzt muss ich aber auch die Ausbildung zur Sommelier machen? Oder also ich kann mir noch nicht genau vorstellen, okay, wie es dann weiterging.
Also ich habe mehrere abgeschlossene Berufsausbildungen. Unter anderem bin ich Restaurantfachfrau und ich bin Bankfachwirtin. Und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade Filialleiterin einer großen deutschen Bank in Halle.
Okay.
Und war nicht mit dem Thema Gastronomie oder Wein verbändelt. Tatsächlich sind wir 2,5 Jahre gependelt und es war lange offen, ob wir zusammenbleiben aufgrund der Distanz und lange offen, wer zu wem in welche Region zieht. Nur dann gibt es ja diese Geschichte mit den 2 Müttern, mit dem Kind, mit diesem Kreidekreis, die beide an dem Kind ziehen und die ist das Kind wirklich liebt, das Kind loslässt. Und so ungefähr habe ich mich gefühlt, als ich mich entschlossen habe, in die Pfalz zu gehen, weil ich gesagt habe, ich schaffe das eher, diese Umstellung so weit wegzuziehen, in eine neue Heimat zu haben, als er.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch wirklich in Vorbereitung auf die Folge mir nämlich genau diese Frage auch aufgeschrieben, ob das mal zur Debatte stand, nach Halle oder so zu ziehen. Gerade weil ja auch jetzt Ätzel von mit den anonymen Gitarristen immer dieses Heimatverbundene und diese extreme Liebe für die Pfalz, was ja viele von uns fühlen und mögen. Also es kann sich wahrscheinlich niemand vorstellen, aber deswegen umso spannender auch, dass du dir das auch überlegt hast sogar.
Also das war lang wirklich ein ergebnisoffene Entscheidung, ne? Und wir haben uns da wirklich alle Zeiten vorgenommen. Und Simone hat recht, das Gräsacher Herz hat gehen gelassen. Ne? Aber wir haben bis heute sehr rege Beziehungen dorthin. Ne? Mhm. Und was uns sehr, sehr freut, also unsere Kinder, das heißt die Kinder ihrer Bekannten aus Halle und unsere Tochter zum Beispiel, die machen auch schon mal zusammen Urlaub. Das heißt, diese Verbindung tragt in die nächste Generation neu. Das finde ich was Großartiges, ne? Weil das nochmal eine Aussicht so nie richtig stattgefunden hat. Ne? Bei uns ist wirklich eine Vereinigung der Herzen. Das haben wir, diese Verbindung ist bis heute sehr intensiv. Ne? Und
ihr habt auf jeden Fall was draus gemacht.
Ja, manchmal haben wir 2 bis 3 Wiedervereinigungen in der Woche. Richtig.
Das ist doch richtig schön.
Ja.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal wieder zurückspringen zu dem Wein. Erstens, dafür sind wir hier. Und zwar die DLR-Geschichte. Also du bist quasi gekommen, aber dann als Bankangestellte erstmal hier nach Ludwigshafen, hast dich dann aber umentschieden, der Wein ist so lecker, ich muss mich damit beschäftigen. Mhm. Oder wie war das?
Ja, also das kann man so formulieren. Der Grund, und das ist an sich schon fast so ein bisschen feministisch, dass ich gedacht habe, okay, zum einen wohnen wir in Worms. Worms, Pettersen gehört nun mal zu Rheinhessen. Ich kann es ja auch nicht ändern. So, ist ja
okay.
Aber eine tolle, genau, ist ein toller Ort mit lieben Leuten. Und dann habe ich gedacht, wir haben ja schon einen in der Familie, der sich komplett gut im Pfälzischen und der Geschichte derer auskennt. Also muss ich ja nicht nach Neustadt fahren und den Kultur- und Weinbotschafter in Neustadt machen, sondern dann geh doch nach Oppenheim. Dann lern doch die Kultur von der Region kennen, in der du gezogen bist. Und ich kann ein Pendant zu Ätzel bilden, indem ich ihm vielleicht auch was Neues aus unserer neuen Heimat, denn wir sind ja von Ludwigshafen dann erst 2005 nach Worms gezogen, erzählen. Das war so mein Antrieb, da ich gesagt habe, ach ja, dann habe ich mein eigenes.
Eigenes Weinanbaugebiet.
Ich habe mein eigenes Weinanbaugebiet und er muss auch mal zuhören und ist nicht nur in der Erzählsituation. Das hat mir daran gefallen. Und wirklich ist es so, dass ich das gemacht habe, weil ich kulturinteressiert bin, sehr kulturinteressiert, dass da nachher so viel Wein getrunken wurde und dass da so tolle Winzerinnen dabei waren. Das hat sich wirklich erst ergeben und das habe ich als extrem angenehm empfunden und habe festgestellt, dass meine Sensorik gar nicht so schlecht ist, dass ich mit dem, was ich da rieche und was ich da schmecke, was anfangen kann. Dass cool. Das in Betracht kommt und dass es gar nicht so verkehrt ist, was ich da äußere oder was ich da sensorisch entdecke.
Spannend. Und dann hast du quasi gesagt, gut, dann kann ich auch gleich komplett in die Richtung gehen, oder?
Also es ist ja im Prinzip offensichtlich, ich war dann in Mannheim, da steht die Commerzbank und die Dresdner Bank nebeneinander. Und ich war dort am Paradeplatz beschäftigt. Und das, was viele Betriebe auch heute in anderen Bereichen erreicht, war dort in Bankenlandschaft ja schon lange absehbar, dass immer mehr Mitarbeiter gehen mussten, weil einfach da Überlappungen waren, auch in ganzen Abteilungen, sowas dort auch. Und da bin ich einfach die Initiative gegangen und habe den Schritt zuerst gemacht und habe gedacht, jetzt habe ich noch eine 4 davor, ne, da war ich noch nicht 50, aber da habe ich vielleicht die Chance,
geht noch was.
mich nochmal zu verändern. Du hast ja noch einen anderen Beruf, vielleicht lässt sich da was einrichten. War aber gar nicht so mutig am Anfang, bin erstmal noch ein bisschen im Bankensektor geblieben, habe das eine oder das andere ausprobiert, das hat es dann nicht gebracht. Dann dieser Kultur- und Weinbotschafter, der dann diese neue Wandlung gebracht hat, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich ins Thema Wein und mit deinem Restaurantfachfrau, mit der IHK-Ausbildung, wurde ich erst zugelassen bei der IHK Koblenz für die Sommelier-Ausbildung. Man muss wissen, wenn man diese Ausbildung machen möchte und möchte eine Prüfung ablegen, muss man entweder gelernter Koch, gelernte Hotelfachfrau oder Restaurantfachfrau oder man muss aus dem Weinhandel kommen. Und das muss man mit abgeschlossenen Berufsausbildungen nachweisen können. Sonst darf man diese Sommelier-Ausbildung, der Begriff ist nicht geschützt, das stimmt, aber die Ausbildung mit dem Abschluss vor der IHK Koblenz hätte ich sonst nicht machen dürfen. Dieser Abschluss, der hat mir so viele Jahre später geholfen. Deswegen ein Tipp an alle jungen Zuhörer. Wenn ihr mal was angefangen habt, egal, und ihr wisst, im Moment kann ich nichts damit anfangen, macht es zu Ende. Ihr wisst nicht, wie viele Jahre später ihr mit genau diesem Schein was anfangen könnt.
Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja, also wirklich, dass man dann mit so einer Urkunde am Ende noch eben hier in der Pfalz dann plötzlich oder in Rheinhessen in dem Fall nochmal was ganz anderes machen kann. Spannend. Hat das dann funktioniert, dieser Plan mit, ich kann dann Etzel auch mal was erzählen? Also hat diese Ausbildung dann in eurer Beziehung nochmal was geändert oder wie war das denn?
Klares Ja.
Gut. Plan ist aufgegangen.
Ja, also ich habe Simone kennengelernt. Da ist sie gerade gewechselt gewesen, war Filialleiterin, wie sie schon gesagt hat, in Halle von einer großen deutschen Bank. Und ich bin Techniker. Da habe ich mit Bankwesen Käperierungspunkte. Ich habe eine Kollegin und Kollegen von ihr kennengelernt ab und zu. Aber das ist ganz interessant. Die wir heute noch kennen, auch von deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bankwesen, die kennen wir alle, weil sie auch sehr weihaffin sind. Ähnlich sogar, ach so,
okay. Mehr. Ne? Wirklich?
Ja, ja. Und da kann man wirklich sagen, die Verbindungen, die Weihschaft, die halten wesentlich länger. Ne?
Offenbar, ja.
Die anderen, ich sehe mal ja nicht mehr, das sind ja keine Kolleginnen und Kollegen mehr von dir. Und da muss man wirklich, wenn man da drunter einen Strich macht, man sagt, ja, wir retten heute viel mehr über die Arbeit, also auch daheim, ne, das strahlt natürlich, bis in wirklich Gespräche, ne, wo es wirklich ums Allgemachte geht. Ja, der war im letzten Jahr aber ganz anders, ne, der schmeckt jetzt in dem Jahrgang nicht mehr so wie früher. Ne, halt, das ist ein weites, weites Feld, muss man ehrlich sagen. Ja.
Das heißt, auch damals hat sich bei dir schon diese 70-30-Geschichte dann entwickelt, also vorher wahrscheinlich 100% Schorle und dann kam das Expertentum dazu. War das so oder war das schon immer bei dir das Interesse da?
Sagen wir mal, man fängt ja so mit 16 oder 17 an bei Jugend forscht, ne, halt manche früher. Und da haben wir, es gibt ja sowas wie auch die alkoholischen Pflegeljahre, ne, halt, wo man mit wenig Rücksicht auf
Lungen nur Blödsinn trinkt. Richtig, auch
genau,
irgendwie.
Ne. Ja. Sagen wir so ein bisschen ernst war, ist das in den 90er bei mir. Da hat man erste Mal auch mit Schorle schon mal, auch mal nicht experimentiert oder aber gewiss, wo er schmeckt und wo man besser nicht hingeht. Und dann kam das, muss man jetzt wirklich sagen, in der Frühzeit der anonymen Gitarristen, das erzähle ich mal als Mann, Schmuckkästchen, sind die meisten Lieder, also bis heute entstehen sie alle am Küchentisch, Aber die sind in der Zeit alle unter Mitwirkung von Rotwein entstanden. Das okay. war Mitte der 90er.
Andere Zeit.
Ist in der Pfalz so ein bisschen ein Stern aufgegangen. Der hieß dann mal Schwarzriesling oder Dornfelder oder St. Laurent ab 96, 97 halt. Und do, das waren damals noch nicht viel, das waren ein paar hundert Flaschen, was die da gehabt haben, ne, aus frisch bestocktem. Und da hat man gucken müssen, dass man was geriet hat. Und da haben wir dann aber mit Rotwein, da haben wir alle morgens da gehockt mit blauen Meiler, das weiß ich nicht.
Und, ja, stimmt.
Ich habe später halt die Gerbsäure nicht mehr so vertragen. Ne, halt. Und dann kam der Schorle natürlich recht, ne, halt, weil das Hydrogencarbonat dämpft ein bisschen die Säure im Mineralwasser im besten Fall. Ne, halt, und dann wird es einfach bekömmlicher. Und aber in der Zeit war das also locker 50-50, ne? Wenn man da mal einen Strich drunter macht, was mir am Morgen unter der Woche von mir an Flasche vom Kischetisch runter, ne? Das ist so
brutal.
Arbeit aus der Gastro. Sie räumt immer alles Leere vom Tisch ab. Und für mich als Pelzer ist das wie die Leute ausschmeißen. Ne? So, jetzt machen wir Fenster auf und das Licht an und jetzt müssen alle gehen. Ne? Ich lasse immer alles stehen.
Ne? Sieht auch immer nett aus.
Was dann, an einem Abend alles schon. Ne? Von daher war das damals also locker 50-50 zwischen Scholle und Stillwein, muss man ehrlich sagen.
Ja. Auch spannend, dass es so rum war. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so Scholle und dann irgendwie durch die Beziehung vielleicht mehr hier mal probieren. Aber es war wohl andersrum ja dann quasi. Oder gleichzeitig quasi die Entwicklung.
Ja, das, sagen wir, das hat sich dann auch eingeschwungen. Da sind ja auch auf meiner Seite zumindest, ist aus einem Stadtkind insofern ein Dorfkind war, als dass wir alle Wochenende auf dem Dorf verbracht haben. Unsere Konzerte, die ersten 20 Jahre waren fast auch, und sind heute noch fast ausschließlich, ne? Außer Strohfest, Stadtfest, Dergum oder Reuuferfest. Wir kommen kaum in große Städte, weil die Dörfer uns ausbuchen. Und
habt ihr keine Zeit mehr für was anderes?
Ja, das Großartige ist ja, dass man als Stadtkind erlebt, wie auf dem Dorf gefeiert wird. Ne? Das sind ja Dinge, wo man heute noch sagen kann, ach Gott, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Die drehen die ganze Cash rum und finden es all lustig. Ne? Und in der Folge lebt ja auch keiner, also außer dem Roman, keiner der Band mehr in der Stadt. Ne? Das sind alle aufs Dorf gezogen. Alle, weil sie jetzt ahnen, wie es dazu geht. Ne? Und dann hat sich das umgestellt. Ne? Ab der Zeit haben wir Schorle getrunken, ja, wie die Mädels.
Profis.
Und Dorf. Genau.
Das ist auch noch eine Frage, die ich mir überlegt habe, nämlich die Weinfeste, auf denen ihr spielt, du, Simone, besuchst die vermutlich ab und zu. Ja, sie nickt sehr gut. Trinkst du da dann gerne auch die Schorle mit oder bringst du da dann deinen, das habe ich mir so vorgestellt, so als Expertin, so den besonders guten Wein mit, als du da aus dem Nähkästchen plaudern willst?
Würde ich tun, ja. Würde ich tun. Ich sag dir, wie es geht. Also, bei mir. Mhm. Ich gucke erstmal, weil Etze hat inzwischen viel Erfahrung, ich gucke ihn an. Er trinkt und er nickt oder macht so. Ja.
Also das zweite war das Kopfschütteln.
Das zweite war das Kopfschütteln. So. Dann gehe ich los und schaue, welche Weine insgesamt da sind. Und dann lasse ich mir aus dem Wein meiner Wahl eine Scholle machen. Denn niemand sagt, dass ich aus dem allerersten, der oben in der Liste steht, mir die Scholle machen lassen muss. Ich kann auch einen sehr guten gereiften Grauburgunder oder auch mal einen gelben, goldenen Muscateller für eine Scholle nehmen, wenn er spannend, für mich ja, trocken klar. oder halbtrocken ausgebaut ist. Da lasse ich mir hervorragende Schollen mixen, stehe dann genauso, plus eben dann mit dem Wein meiner Wahl genauso mit in der Runde und habe eine Scholle Glas in der Hand. Das ist eine tolle Geschichte, die uns letztes Jahr passiert ist. Ich kam nach der Arbeit in den Wald. Er hatte, darf man sagen, dass
Obauerhaus,
es Obauerhaus ja. war, ja. Und er steht schon oben auf der Bühne und hat gerade ein frisches Scholleglas in der Hand. Und ich kam gerade dazu und hatte mir eins geholt vom Ständchen. Und wir stehen so gleichzeitig da, als würden wir am Tisch sitzen. Und er prostet so von oben runter und ich mache auch so. Und wir trinken beide und gucken uns in die Augen und machen so beides so und sagen wohlwollend, oh, das ist ja eine hervorragende Scholle, um gleich nochmal richtig abzupetzen. Ja, und dann bin ich sofort bei der zweiten, sofort an Stand und habe mir das Etikett angeschaut, das Etikett gemerkt. Und seit dem einem Jahr Das heißt nicht, dass es jetzt für immer und ewig so ist, aber im Moment ist das the best of.
Die Lieblingsschorle im Hause Merz quasi. Oh,
ja. Ganz interessant, dass eben auch die Häuser, die alle möglichen Wanderer beherbergen, so viele Gäste haben, nicht das Geld scheuen und sagen, nee, da kaufen wir ein, wir holen hier für die Leute richtig guten Wein ins Haus.
Finde ich das ist echt fantastisch. Toll. Das machen viele, habe ich auch schon beobachtet. Gerade die Pfälzer Waldhütten, die haben da echt oft gute Schorlen, das stimmt. Ja. Und auch generell einfach guten Wein. Ich meine, in der Pfalz ist es ja zum Glück auch so, dass guter Wein nicht unbedingt teuer ist, aber man muss ihn schon probieren und sich die Mühe machen, da den richtigen zu finden. Das ist cool. Ja, ich beschäftige mich auch immer mal mit dem Pfälzerwald, deswegen finde ich es besonders spannend, weil ich den Pfälzerwald-Newsletter von der Rheinpfalz betreue. Den findet man übrigens unter rheinpfalz.de/Pfälzerwald. Muss ja ab und zu mal Eigenwerbung machen. Genau, deswegen bin ich selber auch viel auf Hütten und habe genau dasselbe festgestellt. Ja, schön. Mhm. Apropos Schorle, ich würde erstmal noch wissen wollen, was denn deine Lieblingsschorle-Mischung ist, weil du gerade gesagt hast, du trinkst nicht unbedingt nur Riesling-Schorle. Gibt es da einen Wein, also eine Rebsorte, oder kommt das wirklich auch auf die Situation und so an?
Also ich würde immer zuerst eine Riesling-Schorle probieren, eine trockene. Nur wenn der Riesling mir nicht zusagt, dann würde ich schauen, welche andere Rebsorte. Und dann darf es Grauburgunder sein, dann darf es Weißburgunder sein, dann darf es auch ein trockener Gewürztraminer sein. Also da wäre ich jetzt tatsächlich offen.
Okay.
Das kann alles schmecken.
Okay, Edsel, wie ist bei dir? Immer Riesling oder darf das tatsächlich auch mal was anderes sein?
Ist die erste Wahl, ne, halt, aber ist kein Muss. Ne. Also halt ist wie Simone, ein Weißburgunder oder ein trockener Traminer. Ne, halt kennen ein tolle Begleiter sei mit einem richtig gutem Mineralwasser. Und wie gesagt, es ist immer der Rahmen. Ne. Man ist in der Regel unter Menschen. Ne. Das habe ich auch mal gesagt, oder wir haben das jetzt so in drei Scholle für ein Halleluja, haben wir das ja behandelt. Ne, halt. Warum? Wir Wein exportieren in die ganze Welt, aber der Schorle nie die Grenze der Pfalz verlassen hat. Ne, ist im besten Sinn. Ich glaube, man sagt so ein autotones Getränk, ne, weil der kommt nur in der Pfalz vor. In dem Rahmen ist er eigentlich untrennbar verbunden mit dieser typischen Geselligkeit und ist Ausdruck dieser. Ne. Und wo es diese Geselligkeit so nicht gibt wie bei uns, dann ist der Schorle nicht denkbar. Ne, weil er wird fast immer in Gesellschaft getrunken. Und diese Leichtigkeit, diese Stimmung, ne, die tragt auch ein anderer Wein mal mit Mineralwasser. Ne.
Okay, das heißt, solange die Gesellschaft da ist, ist es eigentlich egal, mit welchem Wein man die Schorle mischt, sozusagen. Also nicht ganz egal, aber...
Ja, egal, ist es, aber es gibt Variantenbreite, ja.
Verstehe ich.
Ich finde das ganz lustig, dass mein Mann sich einfach so die Wörter klaut. Und zwar habe ich noch nie, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet, von ihm gehört, autochtones Getränk. Denn an für sich gehört dieses Wort ausschließlich zu der Kombination autochtone Rebsorten. Also wenn Rebsorten nur beispielsweise in Portugal oder in Griechenland wachsen und nirgendwo anders. Das ist die Kombination. Dass er sich einfach bopst und sagt, autochtones Getränk.
Das funktioniert aber, oder?
Und stellt gerade so im Gespräch fest, ja, das ist ja so. Ich glaube nicht, dass du das jemals vorher gesagt hast, oder?
Ich glaube nicht.
Das heißt, wir haben hier quasi eine Wortneuschöpfung in diesem Podcast geschafft. Das finde ich toll.
Das macht eine tolle Raum bei der Rheinpfalz in Ludwigshafen in der Redaktion.
Ich glaube auch. Man muss vielleicht dazu sagen, in dem Raum, in dem wir gerade aufnehmen, haben wir auch so ein großes Bild von Pfälzerwald oder von einem Wald auf jeden Fall im Hintergrund. Das macht vielleicht auch die Stimmung nochmal anders. Aber apropos Stimmung und Gesellschaft, ich würde sagen, ihr kennt ja die Tradition von Podcast schon ein bisschen. Wir probieren immer was. Und ich habe euch was mitgebracht. Wir haben es vorhin schon ganz kurz angedeutet. Wir haben einen Liter Riesling und einen Lagen Riesling vom gleichen Weingut. Deswegen bin ich froh, dass ihr beide gesagt habt, ja, erstmal schon der Riesling. Und den würde ich mal probieren, vielleicht dann auch mal mischen mit Sprudel, je nachdem. Und ich würde sagen, wir schenken uns jetzt einfach mal ein.
Gute Idee.
So, wir haben jetzt mal eingeschenkt. Ihr beide wisst jetzt nicht, welcher ist. Wie gesagt, ein Lagenwein. Erste Lage VDP kann man vielleicht dazu sagen. Der andere vom selben Weingut ist dann der Liter Riesling. Wir haben es vorhin schon gesagt, die Visitenkarte. Und ich gehe mal davon aus, dass wir es schaffen, sie auseinanderzuhalten oder ihr es schafft. Ich würde sagen, wir riechen jetzt mal. Vielleicht fangen wir mal mit dem rechten Glas an. Unsere unser Recht ist, quasi einmal gerne riechen und mir erzählen, was ihr da so vorfindet an Gerüchen. Ich würde sagen, der rechte ist eher so frisch auf jeden Fall, weil ich rieche so Zitrone. Mhm.
So das Typische, was man beim Riesling erwartet. Ne? Mhm. Also dieser, das ist so ein Anflug von Stachelbeere, aber nur, wenn sie so richtig reif ist. Schon so dieses Rosane bekommt, dieses Rote. Und gepaart mit diesem Zitruszester. Etze würde Apfel sagen, weil Apfel ist bei Riesling nie verkehrt. Und
riechst du auch was hinter dem Apfel?
Ich sage immer bei den Weinproben, und wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dann sagen sie einfach Quitter. Das Quitter ist so zwischen Birne und Apfel. Mhm. Und viele Leute kennen es auch gar nicht mehr.
Dann glauben sie es einfach.
Richtig. Also wenn sie auftreten müssen und werden gefragt, beispielsweise in einer Geschäftsrunde, und sie sind unsicher, dann sagen sie einfach Quitter beim Weißwein dieser Art. Dann kommen sie zumindest mal über die Runden.
Ich habe, glaube ich, auch kürzlich mal Quintenmarmelade gegessen.
Das ist was Tolles.
Und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ist es schon da? Oder bilde ich mir das jetzt ein, weil ich dran denke?
Die Gefahr besteht ja immer, dass man es so vorgetragen kriegt. Aber ich würde es in dem Fall wirklich anwenden wollen.
Ja. Also weil die Geschmäcker und die Gerüche alle ganz verschieden sind, sage ich jetzt mal hinterm Appel halt. Grüne Früchte. Ein bisschen was noch nicht ganz so reifes, also was Spritziges, was Knackiges, ne? Weil da ist Säure auch schon mit im Spiel, ja, das Zitrus, gehe ich mit, und ein bisschen was Grünes, Ureifes da dahinter. Ne? Also es macht es ganz interessant vom Geruch her, jetzt sehr in der Armutung her. Ne? Ja.
Und sehr zupackend in der Säure, ne? Also das fließt so richtig direkt über und hat einen extrem guten Trinkfluss.
Ja, ihr habt schon probiert, da muss ich mal mitmachen.
Entschuldigung.
Sorry, ich war zu langsam. Ich habe es ja nur gerochen.
Dass das vor mir steht und ich soll dann nur reden.
Sorry.
Ja, habe ich am Anfang gesagt, dass man zügig mit meiner Frau probieren muss. Ich glaube, das war ganz am Anfang.
Ich erinnere mich, ich bin schon dabei. Oh ja, die Säure, ja. Ja, es ist sehr zitronig, finde ich. Wenn man an Zitrone denkt, das ist sehr zitronig. Mhm. Aber lecker. Mhm. Kann ich mir auch eine Schorle mit vorstellen, auf jeden Fall, oder?
Ja.
Ihr Schorle-Profis, absolut. Sagt ja.
Also das ist Säurebindung, die also nicht Fortsdrucke daherkommt. Das ist auch gut und wichtig. Ne? Das tragt einmal, das darf auch schmecken. Und ein guter Sommerbegleiter.
Sehr frisch.
Also Schorle ist für mich immer das Getränk Wandern gehen.
Klar, Schorle-Wanderung, auf jeden Fall bin ich dabei.
Wandern gehen. Und dann wirklich durch das Wandern, wie der Pelzer sagen würde, richtig Durst hat.
Ja.
Nicht Durst, sondern Durst. Und wenn das der Fall ist, und dann hat man diesen Riesling gepaart mit einem guten Mineralwasser im Glas, es gibt nichts Besseres. Klar kann man mal eine Apfelsaftschorle trinken, um Gottes Willen.
Aber es ist nicht dasselbe.
Aber das ist für mich die Verbindung. Eine Aktivität gemacht zu haben in der Natur und dann diese Belohnung zu bekommen.
Ja,
mit einem schiefen Sack.
Oh, Belohnung ist wichtig für die Mentalhygiene, ne?
Ja,
das weiß man.
Das stimmt.
Ja. Und geht.
Scheppesack heißt das.
Scheppesack, ja. Geht, also mein Nachbar hat mich ja dann doch irgendwann einmal besucht, ne, weil ich bin ja öfters jetzt am Weingut oder in der Gärte jetzt am Machen und am Tun. Ne, Lust dann demonstrativ immer mal das Hoftor, das Gartetor so weit aufstehe, dass man mich beim Schaffen sieht. Ne,
reinkommt und Schorle anbietet.
Genau, ne, und hofft, dass mich dann irgendwann mal jemand unterbricht, ne, und das endet hofft. Innere Scholle, also wenn dann mal einer auf den Hof gelaufen kommt und sagt, was machst du denn da? Ne, halt. Dann schicken wir den eher nicht trocken wieder weg. Ne?
Das ist
nett. Hat ja einen Grund, warum er kommt. Und von daher ist es auch ein Alltagsbegleiter, ja.
Ne? Okay, und du meinst, dafür würde sich dieser Wein jetzt gut eignen?
Ja.
Ich habe gerade schon beobachtet, du hast schon den anderen probiert, stimmt's? Wollen wir mal
dran riechen? Ich wollte, ich habe mich zurückgehalten.
Du hattest echt? Tempo nicht versaut. Alles gut, es ist alles in Ordnung. Ich bin nämlich gerade auch total neugierig, den Vergleich jetzt zu haben. Mhm. Riecht schon ganz anders, würde ich sagen.
Ja. Also, ich sage immer gern zu den Gästen, immer erst erste Nase, also noch nicht das Glas swirlen, also noch nicht
das machen, was ich gerade gemacht habe, schwenken.
Ja, man hat die Versuchung,
ja, total.
Aber erstmal reinzuriechen und das Glas noch still zu halten und tatsächlich erst dann beim zweiten Versuch, die sogenannte zweite Nase.
Das muss ich mir merken,
rein,
das klingt gut.
Rein zu riechen.
In der zweiten Nase kann man dann noch mehr vielleicht riechen, dann kann man das so erklären.
Dann, so ist das,
ja.
Genau. Es machen sich nochmal zusätzliche Aromen in den Glasrand breit, der dann nach oben steigen kann und die wir dann wahrnehmen.
Ich finde aber ganz schwer, das jetzt zu benennen. Also ich würde sagen, so was Süßliches ist da irgendwie dabei. Mein Lieblingssatz ist ja die Aprikose, die trockene Aprikose. Aber das kann man auch nicht immer sagen. Aber in dem Fall finde ich, wenn man so Trockenfrüchte irgendwie.
Ja, der etwas Rundes ist wesentlich mehr Frucht im Vordergrund. Und ach, was Reifes, ne? Also so schon gelbe Früchte.
Weniger Zitrone,
aber
ne?
Extrem zart.
Ja.
Die Nase also wird belohnt, wenn sie richtig tief reinriecht in so einer Blumenwiese. Mhm. Aber zunächst nicht kräutrig, sondern eher, als würdest du so einen Hauch von Honig an die Nase bekommen. So ganz zart, ohne aufdringlich zu sein, sehr einladend.
Aber nicht intensiv irgendwie. Das kommt vielleicht dadurch, dass er noch so jung ist, oder?
Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir müssen ja immer an die Trinkfreunde und Freundinnen denken, die die gereiften Weine nicht mögen.
Stimmt.
Und die sind sehr in großer Vielzahl, die damit gar nichts anfangen können. Die wirklich
die freuen
frische,
sich dann.
Junge Weine in einer höheren Qualitätsstufe trinken möchten.
Stimmt.
Das ist zwar nicht immer im Sinne des Winzers und der Winzerin, aber solche Genießer gibt es halt auch.
Gutes Beispiel, also das kann man jetzt nur sehen, ne? Der mussiert ganz leicht am Glasrand. Mhm. Es sind immer Mopelger so am Rand, ne?
Ja.
Dass er halt sehr jung ist. Ne? Aber dass er dort davor schon, also ich stehe schon, der hat schon so eine gewisse Komplexität, die er mitbringt vom Geschmack, da sind Nuancen drin, da kann man was rausschmecken. Ne? Ach, ne?
Absolut.
Ja.
Die Pärchen habe ich auch gesehen, gerade nach dem Einschenken eine Weile und das heißt mussieren.
Ein Produkt der Gärung ist ja die Kohlensäure. Und hier ist offensichtlich bewusst noch ein bisschen von der Kohlensäure belassen worden. Ich vermute mal, weil es so diesen leichten Honigton hat, das kann ich ja steuern, wie viel Kohlensäure ich da drin lasse. Denk an den Vinho Verde in Portugal.
Ja. Stimmt,
ja. Auch
ja.
So eine, immer so eine ganze kleine Kohlensäure-Gäste dabei halt sozusagen beim Trinken.
Bringt er mit, genau.
Ja. Und ich vermute, dass sie das hier ein bisschen auch belassen haben, um trotzdem der jetzt schon so blumig ist, der lächelt richtig, der Wein, die Kohlensäure ihn so ein bisschen noch trägt.
So die Frische noch
später
mitnimmt.
Wird sich das ja verändern. Wir haben einen echten Naturkork. Wenn ich den jetzt lagere, gehen die Verbindungen miteinander ein. Viele biochemische Prozesse werden stattfinden. Die Kohlensäure wird eingebunden und wird dann für die Frische weiterhin sorgen in den nächsten Jahren.
Okay, deswegen macht man das. Das wusste ich nicht. Seht ihr mal, schon wieder was gelernt. Dafür sind wir ja da, dass die Hörerinnen und Hörer da auch was mitnehmen. Also beim nächsten Mal erstens, es heißt mussiert, wenn die Bläschen kommen. Ja, oder du hattest gesagt, der Wein mussiert.
Muss der Schaum, ne?
Okay, wie der Mus, genau.
Muss, ja.
Gut.
Sach aufgeschäumt, ja.
Und die lässt man quasi als Winzer oder Winzerin bewusst die Kohlensäure drin. Spannend. Ja, aber er ist komplexer auf jeden Fall. Also ich meine, man merkt schon, welcher ist, glaube ich. Aber ja. Dieses Honigartige finde ich spannend, dass das jetzt schon da ist. Das kenne ich irgendwie eher von älteren Weißweinen.
Na, du entscheidest letztendlich schon bei der Ernte, wenn du mit deinen Mitarbeitern in den Weinberg gehst, in den Wingert gehst. Und 23 war ja auch ein Jahr, wo wir uns sehr beeilen mussten. Erst war es so heiß noch im August gewesen. Und im September,
ab dem 5.
kam der viele, viele Regen. Und wenn man dann aber Glück hat, dass man ordentlichen Standort hat, wie das bei den Lagen ja oft der Fall ist, dass man sagt, komm, wir lassen das abtrocknen, wir lassen nochmal Sonne drauf, wir warten nochmal ab. Und dann hat man ja die schreckliche Seite, die böse Seite ist ja der Grauschimmel und die gute Seite ist ja die Botrytis. Und wenn man ein bisschen draufstehen lässt und entscheidet, bei 5-20% Botrytis auf den Trauben entstehen zu lassen, die Kunst ist, das von dieser Graufäule, die genauso gleich aussieht, zu unterscheiden und die eben wegzuschneiden, wenn sie da wäre, und die Botrytis draufzulassen, dann hat man halt diesen Honigton.
Krass.
Ne? Und das ist
beeindruckend,
und
wenn man das kann.
Ja, und vor allen Dingen auch die Männer und Frauen, die uns jedes Jahr bei der Ernte helfen.
Absolut, ja, die müssen das ja auch
beispielsweise aus Polen oder auch aus Rumänien, die sich so auskennen, die das gelernt haben, über die Jahre das zu unterscheiden. Und die sind nicht einfach nur da im Wingert und arbeiten 12 Stunden, und die können richtig, sind
richtige
was.
Profis.
Ja, ja. Ja, die entscheiden auch schon über die Qualität vom Produkt mit.
Absolut. So, was sagt ihr denn jetzt im Vergleich? Habt ihr Präferenzen oder einfach Wein für unterschiedliche Anlässe?
Also ich würde mir jetzt aus dem Lagenwein die Schorle machen. Ich sagte auch, warum. Also erstens, was ich kennengelernt habe von Etzels Vater, nur ein guter Wein gibt eine gute Schorle. Weil der mir einfach von dieser Komplexität extrem gut gefällt. Ich hätte auf diese starke Zitrusnote, glaube ich, jetzt, heute Morgen.
Es ist halt auch irgendwie 11 Uhr, ne? Das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Noch keine Lust. Das kann spät abends, wenn man irgendwo sitzt, im Winter.
Von der Wanderung kommt.
Ja, ja. Völlig anders sein. Wenn ich mich heute Morgen entscheide, würde ich mich eher für diesen freundlichen, einladenden Riesling entscheiden und daraus eine Scholle machen. Heute Morgen. Ja. Jeder Tag ist anders und jede Nacht auch.
Darfst du auch gerne machen. Wir haben ja hier auch Mineralwasser da. Also. Erzähl es bei dir.
Ja, also wir sind beide kein Typ für ein Glas. Ne? Das ist wohl Schuhe rausgeholt.
Wir haben ja zwei Flaschen. Ne? Also.
Von daher wäre meine Entscheidung exakt die gleiche. Ja? Halt, mein Umgang mit der Säure ist halt ein behutsamerer Woche über die Jahre.
Mit dem Magen halt auch, ne? Das kenne ich selber
genau
auch.
Genau, das halt. Und da wäre das natürlich, wie der Vater gesagt hat, gute Woi macht einen guten Schollebu. Ne?
Weise Worte, ja.
Steckt viel weiser drin, richtig. Ne, halt. Und also man kann das mit beiden Produkten machen. Der Scholle ist ja nichts, was die Eigenschaften vom Woi jetzt schwächt oder sie mindert. Ne? Sondern ein Woi ist noch immer ganz anders, wenn er als Scholle ins Glas kommt. Ne, halt. Manches wird verstärkt, anderes wird vielleicht nicht so unterstrichen, aber es bleibt ein interessanter Woi. Ne, halt. Und das ist immer schön, wenn man am langen Tag, am langen Bank, an langen Gesprächen, wo zwischendrin wieder was im Mund hat, wo man echt mit der Zunge schnalzt und sagt, oh Gott, das sagen wir, der Kommentar, der passende wäre vielleicht, oh, heute läuft's. Ne?
Mit dem Wein auf jeden Fall, ja, also ich finde den auch, ja.
Und das wäre jetzt einer, wo man sagt, oh ja, du, ne, das ist gefährlich, ne, da sind die Bänke mit Kleister geschmiert, wenn der so gut schmeckt. Ne, weil dann ist ne, der Erste aufsteht, sagt dann so, braucht noch jemand was, ich gehe gerade holen oder so, ne, bring was mit, oder huck dich her, schritsche Stick. Ne, halt. Das ist eigentlich Ausdruck dessen, ja.
Ja, das kann ich mir gerade sehr gut bildlich vorstellen mit dem Wein. Nee, ich bin da bei euch. Also ich finde, die Säure ist schon krass beim anderen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich der Situation jetzt geschuldet, es ist irgendwie Wind. Winter und 11 Uhr morgens. Ich glaube, im Sommer, an einem richtig heißen Tag, würde ich mich, glaube ich, auch richtig über die Säure freuen. Aber heute den Lagenwein. Was ich jetzt gerade spannend finde, ist, dass ihr auch beide, ohne mit der Wimpern zu zucken, sofort gesagt habt, ja, aus dem mache ich eine Schorle. Weil das habe ich echt selten gehört, dass Leute dann, gerade bei so den ganz komplexen Weinen, dass dann die Angst auch herrscht, ah, dann schmeckt man vielleicht manche Geschmäcker dann nicht mehr raus. Wie seht ihr das? Hättet ihr da keine Angst vor? Angst
vielleicht ist es bei uns einfach anders in der Hinsicht, dass so viel Wein auf den Tisch kommt, in den Kühlschrank, dass du weißt. Also ich bin zwar ordentlich, was die Registratur anbetrifft, der Weine, aber nicht so ordentlich, dass ich zu allem noch die Preise weiß. Das heißt also, wenn ich einen 2015er, 16er, 17er Wein aus dem Keller hole und wir sitzen mehrere Leute am Tisch und jemand möchte den auch probieren und macht sich dann da eine Scholle draus, dann tut mir das zwar weh in dem Moment, denke aber, klar, warum nicht?
Ja.
Aus den besagten Gründen. Und es ist einfach so, dass die Weine unterschiedlich getrunken werden dürfen. In unterschiedlichen Temperaturen, in unterschiedlichen Gläsern Und jeder hat seine Erfahrung und alles und vieles, nicht alles, aber vieles ist richtig.
Ja.
Man darf nicht so viele No-Gos einbauen, weil die Menschen haben insgesamt gesehen schon so viel Respekt vor Menschen, die da so einen Hype drum machen um den Wein.
Und so schlaue Sachen sagen können.
Ja. Es bleibt ein Genussmittel.
Das stimmt. Das ist tatsächlich auch so eine Weisheit, sage ich jetzt mal, die wir in dem Podcast bisher eigentlich fast immer auch festgestellt haben, auch in den anderen Folgen mit Janina. Sie ist da auch eine große Verfechterin von zu sagen, hey, wenn es schmeckt, also man darf alles, was schmeckt irgendwo. Deswegen finde ich das schön, dass ihr das genauso seht, auf jeden Fall.
Ja. Also wenn jemand ausdrücklich sagt, er würde ihn jetzt gerne mischen, ist ja nichts Schlimmes, ihm zusätzlich mal einen Versuch Gläser einzustellen. Das machen wir auch oft. Das auch probieren wir pur einen Schluck, ne, halt als erstes. Ne, halt. Nur damit er mal einen Geschmack...
Zum Heranführen quasi.
Ja, genau, ja, verstehe ich. Also das kann man auch machen, ja.
Ich wollte Etze ja nie heiraten, weil wir nochmal das aufzugreifen von unserem vorhergehenden Gespräch nochmal den Bogen nochmal zum Schluss machen. Also weil ich nicht heiraten wollte, ganz simpel. Und wir haben das dann doch getan. Und ich erzähle es nur, weil das jetzt einfach hierher passt.
Ich bin gespannt. Mhm. Ja.
Weil er der erste Mann war, bei dem ich mir vorstellen konnte, wenn wir alt sind, von Schorlestand zu gehen und Wein zu probieren und gemütlich da lang zu spazieren. Und ich hatte wirklich, ich schwör's dir, das Bild vor Augen, dass das der erste ist, mit dem ich alt werden konnte, und sah mich dann tatsächlich auf so einem Weinfest, wie wir gemütlich mit unserem Schorle-Glas da stehen. Und weil das sich ergeben hat in meinem Hirn, dieses Bild, nur deshalb habe ich ja gesagt.
Mit Rollator und so einem Schorle-Halter oder so. Und dann, okay.
Genau. So weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ja.
Das ist eine richtig schöne Vorstellung. Vielleicht auch eine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man sich nicht sicher ist, sich mal so eine Schorle mit, ein Weinfest mit Rollator vorzustellen. Wenn das funktioniert, dann ist es der Richtige quasi oder die Richtige in dem Fall. Also,
dann liege meine schön. Großartige Zukunft.
Das ist, wenn alle sich daran halten.
Wollen alles.
Das finde ich sehr schön. Apropos eure Beziehung, da habe ich nämlich auch noch Fragen, was den Wein angeht. Ich habe mich auch mit den Kollegen ausgetauscht. Wir haben überlegt, was kann man denn so fragen, was könnte denn interessant sein. Und eine Frage, die dabei aufkam, war auch, wie sieht denn so ein Abend bei euch vorm Fernseher aus? Wer trinkt was? Trinkt ihr das Gleiche? Sitzt ihr überhaupt vorm Fernseher oder sitzt ihr am Tisch und trinkt einfach zusammen Wein? Wie kann man sich das vorstellen? Hat das überhaupt immer mit Wein zu tun? Das muss ja auch nicht sein.
Oje, eine sehr komplexe Frage, weil ein komplexes Geschehen. Wir sehen uns nicht so oft abends. Also
ja, viele Termine.
Zum einen arbeite ich bis mindestens 19 Uhr, manchmal länger. Das heißt, die Ambrozeit, die Menschen als Ambrozeit bezeichnen, bin ich unterwegs. Wenn ich aber zu Hause wäre, dann hat er Verabredungen mit der Musik etc. Also wir sitzen nicht so oft zusammen zu Hause, leider. Und das ist traurig, aber es ist so einen extrem unterschiedlichen Geschmack, was die Produktion des Fernsehens anbetrifft. Somit ist das nicht das Thema. Ja. Was aber das Thema ist, wenn wir dann mal zu Hause sind, dass wir zum Essen Wein trinken.
Ah ja, okay.
Zum Essen. Mhm. Da schnapp ich ihn mir sozusagen. Das ist dann meine Gunst der Stunde, um ihm neue Weine, die ich bestellt habe, die ich kennengelernt habe. Und die muss er dann probieren. Und da kommt er auch nicht raus aus der Nummer.
Will er wahrscheinlich auch gar nicht, wenn ich mir das gerade so angucke.
Ah, es ist, also man ist nicht immer in der Stimmung zum Probieren, ne? Aber muss man dann einmal machen. Dann machen wir auch schon mal so ein bisschen eine Besprechung. Ne? Und dann geht es dann von der Flasche auf den Betrieb, was die Neues gemacht haben oder so. Also das spannt sich dann weit, ne? In das Thema neu danach. Also wir sind ja jetzt kein Wodka-Geselle, ne? Das spannt sich dann weit in die
Eskaliert.
Nacht neu. Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Also meistens langt die Flasche nicht bis zum Ende vom Gespräch. Ne? Und das,
aber ein Glück habt ihr ja mehrere.
So, Da haben wir auch eine Art Lernprozess hinter uns, das weiß ich noch. Sie war früher auch noch mal beim Weingut in Rheinhessen tätig mit einem ausgezeichneten Weißburgunder in dem Jahrgang. Ne, halt. Und hat dann auch gerufen und gesagt, komm mal her, den musst du probieren. Ne. Und da saßen wir so warme Sommernacht, ne, wir sitzen, da war die Gläser auch gelaufen. Ne, halt. Wirklich ein Träumchen von einem Weißburgunder. Ne, halt. Und wir ziehen das Ding ab. Ne. Und ich sitze dann da und guck sie an. Und sie guckt mich an. Und sagt, und wie hat er denn geschmeckt? Habe ich gesagt, ja, ungefähr so, da ist jetzt noch eine Flasche drin getreten. Ne, halt.
Immer ein gutes Zeichen.
Und dann kam raus, ne, halt, da habe ich, glaube ich, sogar zu dir gesagt, habe ich gesagt, du schaffst jetzt nicht im Weingut und kommst mit einer Flasche heim. Ne.
Und seitdem kam sie nie wieder mit einer. Okay, ja, verstehe ich.
Da muss man dann noch einmal umsteigen. Das ist ein Lernprozess. Ne? Und das war schwierig, von so einem Produkt dann noch einmal was anderes einzuschenken. Da ist der,
Das Einzige, was mich wirklich bei ihm aufregt, wenn wir essen gehen und wir lieben zum Beispiel das Zellertal mit seiner zunehmend guten Gastronomie da in Zell. Kollektur. Und ich dann dort sogar meinen Geburtstag dieses Jahr gefeiert habe und großartige Weine wir aufziehen lassen. Und er bestellt sich eine Scholle. Und ich sage dann so, oh, da ist jetzt so großartige Weine auf dem Tisch zum Verkosten, so direkt zum Essen. Okay. Das Pairing ist perfekt. Und mir können sie eine Riesling-Schorle bringen. Geht das?
Ich habe tatsächlich vermutet, dass ungefähr genau so eine Geschichte heute kommt. Die Frage steht auch noch auf dem Zettel, was gibt's denn, was dich wahnsinnig macht an ihm? Und das habe ich vermutet, dass es genau das ist. Viele Klischees widerlegt heute, aber auch manche bestätigt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Gibt's auch was, was dich an ihr verrückt macht, was Wein angeht? Wenn du sagst, so, boah, lass doch einfach mal Schorle trinken, jetzt muss ich schon wieder hier probieren? Oder ist es eigentlich eher immer schön?
Es ist immer sehr interessant. Und in der Konsequenz dann eigentlich auch immer schön. Ne? Halt ich weiß noch, wir haben den größten Weinkeller von Ludwigshafen besucht mit Weinbruderschaft von Petersen. Da waren wir bei der BASF, das kann man ja sagen, in Lumbelhaven. Ne? Halt. Und es war sehr interessant. Es waren ausschließlich Weine aus dem außereuropäischen Ausland. Also das hat angefangen mit einem Sekt aus Griechenland und ging dann quer mal über den Balkan nach drüber noch, mit ganz, ganz interessante Sachen und Schmecker. Ne? Und das sind Sachen, denn sagen wir, verschließe ich mich auch nicht. Ne? Nur muss man halt auch dann euch kalkulieren, noch so, weil Probe ist der Tag im Prinzip gelaufen. Ne? Alles, man macht dann
das ist vorbei,
im da Sinne, ich wollte noch was erledigen und mach mal auch kein Fass mehr auf, ne? Halt, um im Duktus zu bleiben. An der Stelle. Und aber das lerne ich jetzt, wo ich über 60 war, dass man auch nicht alle Bäume an einem Tag mehr ausreisen muss. Und
so viele Weisheiten.
Interessanter, ne? Halt, und die, sagen wir, die Gelegenheiten werden mehr und mehr, ja, dass wir jetzt auch uns die Zeit nehmen, also beide, um im Woi, mit dem Woi, mal was zu erforschen gemeinsam. Das war also in letzter Zeit auch oft mal Orangeweine oder Naturweine. Wo ich keinen so einen Zugang dazu habe, ja, wo man sich aber trotzdem mal dazu setzt und sagt, ja, das mal mit einem Käse oder das mal mit Käse und Honig oder so.
Willst mal kennenlernen, das ist ja auch schon mal schön. Ja, muss ja nicht jedem.
Aber die Frage war ja, was dich an mir stört.
Stimmt. Mhm. Ich habe schon wieder die Frage vergessen, gut gemerkt.
Weil das würde mich ja auch interessieren. Ja, und ich weiß sogar, was kommen könnte, denn von der Phase in Kleinkalbach.
Ach, das.
Das? Ja. Bis, dass ich jetzt diejenige bin, diese Sitzenbleiberin ist und du wartest, dass wir endlich gehen, ist ja ein langer Prozess gewesen.
Das stimmt.
Aber einer, der mich heute zum Schmunzeln bringt.
Also, Simone kommt ja aus Preußen. Ne? Sachsen-Anhalt ist ja preußisch und. Als sie am Anfang in der Pfalz mit uns auf Weingüter war, das war damals um Kennelgassefest. Da haben wir gesagt, ah ja, ich glaube, wir gehen jetzt. Ne? Also ein Stand weiter.
Muss ja auch mal noch was anderes probieren sozusagen. Ja.
Und sie hat reflexartig ihren Scholle abgezogen und ist aufgestanden. Und das war mir nicht gewahr, weil ich ihr auch eine Richtung verzählt habe. Das natürlich, der Satz, ich glaube, wir gehen. Ne?
Erst das mal, ist in der Pfalz natürlich.
Das zieht sich endlos, ne? Und sie stand dann minutenlang neben dem Tisch und war recht sauer natürlich, weil offensichtlich keine Anstalten gemacht hat zu gehen, aber es ist ganz klar gesagt worden. Und diesen liebreizenden Gegensatz, den hat sie ins Gegenteil verdreht. Also sie ist in ihrer Art überintegriert, dass mittlerweile ich der bin, der neben dich steht, ne, wie nicht abgeholt. Und als man sagt, also vor einer halben Stunde haben wir gesagt, wir gehen. Ne, jetzt kennen wir langsam, ne, halt. Also du bist besser geworden wie ich. Ja.
Dazu passend fällt mir immer das Zitat ein, das du, glaube ich, auf der Bühne auch immer mal sagst, dass man halt Pfälzerin oder Pfälzer ist, wer sich als Pfälzerin oder Pfälzer fühlt. Also
ist eine Einstellung, genau.
Ist eine Lebenseinstellung, ja. Auf jeden Fall. Das habe ich auch schon gelernt. Ich habe noch eine Frage. Und zwar gibt es einen Song, der heißt Flieg, kleiner Korken, flieg. Und in dem singt ihr, dass ein Körbchen an der Kellertreppe steht mit 6 Flaschen drin. Gibt es dieses Körbchen wirklich? Und was ist da drin?
Körbchen gibt es tatsächlich. Es nimmt man natürlich auch, um Wasser aus dem Keller zu holen, ist klar. Ne? Halt, muss man alles hochtragen.
Transportkorb.
Genau, ne? Aber oft genug steht da auch mal ab und zu mal eine Weinflasche drin, wobei wir die aus dem anderen Keller holen. Dann, halt, die sind bei uns getrennt gelagert, wegen der Temperatur alle. Ja.
Habt quasi einen Weinkeller und einen normalen Keller. Das ist beeindruckend.
Tatsächlich haben wir es 4 Stellen, wo Wein gelagert wird. Also es gibt den normalen Kühlschrank. Das ist so der Wein, wenn man mal ganz, ganz, ganz spontan eine Schorle braucht.
Dringend, ja, das verstehe ich. Ja.
Dann gibt es so einen alten historischen ohne Kühlung, wie die früher in den Weingütern hatten, aus so Schmiedeeisern. Cool. Das ist mehr so eine Showlagerung, aber auch dort sind welche drin. Dann haben wir einen Hobbyraum. Da ist mein Wein, mein eigentlicher Weinkühlschrank, den ich mir geleistet habe. Das gehört ja zum Beruf, ne? Ein Surfer hat auch ein Surfbrett. Und dann haben wir das Glück, dass wir noch Keller haben, einen richtigen Weinkeller. Und das ist praktisch, kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie die Möglichkeit hat, das weit weg von sich zu machen, weil im Winter beispielsweise durch Spinnengewebe und durch sich bücken müssen, da hinzukommen und sagen, und da hole ich mir jetzt eine Flasche, die Hürde ist viel, viel größer.
Dann ist es
und
noch
somit
besonderer.
Sind das wirklich Weine, die lagern dürfen. Ja. Okay. Das ist einfach diese Überwindung, da hinzukommen, die ist größer und das finde ich fantastisch.
Ja, das war tatsächlich auch noch eine Frage, die ich aufgeschrieben hatte, ob ihr eigentlich so eine Schatzkammer habt. Aber ich habe mir dann während dem Gespräch gedacht, eigentlich brauche ich es nicht fragen, habt ihr?
Die haben wir, ja.
Ja.
Und ich sage auch ab und zu, wenn mit mir mal was ist, geht liebevoll damit um.
Das verstehe ich. Gibt es besondere Anlässe, wo ihr sagt, okay, also die Weine aus diesem einen Keller gibt es wirklich nur zu diesen Anlässen oder könnt ihr da auch mal sagen, so jetzt habe ich aber, jetzt will ich aber?
Also da halte ich es mit der ersten Sommeliere Deutschland, mit der Paula Bosch, der Wein macht den Umstand, der Wein macht den Anlass und wenn in meinem Fantasie und in meinem Geschmacksknospen ein Wein ruft, dann ist er an dem Tag meiner.
Dann ist der Anlass einfach genug.
Dann ist er überfällig. Und dann weiß ich ganz genau, wo ich hinlangen muss. Und dann ist es völlig egal, wann ich den da reingelegt habe, wie viel der mal gekostet hat und wie viele Personen da oben sitzen. Vielleicht bin ich sogar nur alleine.
Ja. Dann ist es auch okay.
Quasi. Dann ist das auch okay.
Das verstehe ich. Du siehst es genauso. Also Wein und Anlass ist...
Ja. Also Anlass, das denkt man immer erst an Kalender. Anlass ist, es kommt natürlich auch darauf an, wer kommt, ja, wie da oben verläuft. Ja. Wir haben Nachbarn, zahlreichen oft da, und die kommen dann vielleicht zum Fußballkicker im Keller, ne, halt, was typische Scholle- oder Bier-Event ist. Ne, halt. Und dann beißt man sich im Gespräch so fest am Tisch, dass man sagt, jetzt holen wir mal eine Flasche Wein dazu. Ne. Also das, die Planung kann sich am Abend ändern. Ne. Das sind ja alles, Gott sei Dank, Open-End-Veranstaltungen. Ne, halt. Ach, mal morgens manchmal aussehen, wie eben was die Katze heimgebracht hat. Aber das, das sagt man ins Pilzer dann, ach, stolz und zu Recht, ach noch, ne, dass man da keine Rücksicht nehmen. Ne, gelebt wird jetzt. Und ich habe das immer als einen gesunden Ekel vor der Arbeit tituliert, ne, dass man weiß, man kann sich auch mal hinschleppen. Ne, halt. Und das andere ist halt eine höhere Priorität bisweilen. Ja, weil die Gelegenheiten, die kann man nicht immer planen. Ne, halt. Und muss man sagen, da muss man es auch nutzen und leben. Und da hilft so ein Wein, ne, wo man dann sagt, jetzt machen wir es richtig.
Jetzt wird es ernst.
Genau, ja. Als Weinmensch muss man immer mit sich ringen. Auf der einen Seite hat man Schätzchen im Keller und dann hat man da Menschen, die man vielleicht oder am Anfang mehr, heute weniger, bekehren will zu interessanten Weinen, dass diese doch getrunken werden, bitte.
Und die auch mal probiert und nicht wieder den gleichen Schorlewein oder den gleichen Wein einfach nimmt, ja.
Und es hat ein bisschen gedauert, auch bei mir, zu verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist und dass das die berühmten Perle vor die Säue sein kann. Und es gibt aber dann auch wieder diese hervorragenden Nächte, wo man da sitzt mit einer einzelnen Person und sagt, oh, sowas habe ich noch nie getrunken, hervorragend. Oder Freundinnen, die inzwischen so eine gute Weinnase entwickelt haben, die nicht mehr alles trinken können, weil
sie halt kennen und
Nächte
wissen.
Mit den vielen guten Wein einfach Erfolge gebracht haben. Da freue ich mich dann.
Das ist doch einfach schön und auch irgendwie ein schönes Schlusswort, weil es wieder passt zu dem ganzen Thema, man darf das trinken, was man mag und wann man mag und da muss man nicht zu streng sein. Auch als Weinmensch darf man da, glaube ich, auch ein bisschen entspannt sein. Ja, vielen Dank dann nochmal an euch beide, dass ihr da wart und da seid und so viel Wissen und Weisheiten mit uns geteilt habt. Und
großartiger Morgen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir, Rebecca. War ein toller Morgen. Ich hätte gerne auch ein kleines Frischhäppchen waren. Also Woi vor 11 Uhr öffnet Perspektive für den weiteren Verlauf des Tages.
Das freut mich sehr.
Also in der Schweiz sagt man, als ich im Wallis zur Weinprobe war, wenn die Uhr 2 Ziffern hat, dann ist richtiger Zeitpunkt, zu Wein zu trinken. Das heißt also ab 10 Uhr.
Alles klar. Mit diesen Worten vielen Dank. Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.